Sternen gekrönt von Bibis Mind Palace, eine Herr der Ringe Fanfiction.
Kapitel 19: Die vier Jäger. Ich mochte diese Elbenboote sowieso nicht, brummte Gimli und schlug mit seiner Axt ein Loch in das weiße Holz. Aragorn, der genau wie Legolas das Boot mit einem Dolch bearbeitete, sah stirnrunzelnd auf und erwiderte: Es war eine freundliche Geste von Galadriel, uns drei Boote zu überlassen, und sie haben uns schnell vorangebracht. Ohne sie wären wir noch immer irgendwo im Ödland unterwegs. Ich meinte auch nicht, dass ich undankbar wäre, erklärte Gimli, aber ich bin ein Zwerg und wir sind nicht für das Reisen auf dem Wasser geschaffen. Ich denke, diese Sorge kannst du nun mit dem Boot versenken, meinte Legolas nachdenklich und packte seinen Dolch weg. Das einzige Meer, was wir nun für lange Zeit sehen werden, ist das grüne Grasmeer von Rohan. Zumindest wurde mir davon immer berichtet. Du warst schon einmal dort gewesen, nicht wahr, Aragorn? Der Waldläufer nickte und richtete sich auf. Ja, allerdings ist das bereits einige Jahre her. Vielleicht war Elerina in letzter Zeit dort gewesen. Wo ist sie eigentlich? Wollte Legolas wissen. Sie ist noch immer irgendwo dort hinten, brummte Gimli und gestikulierte in Richtung einiger Mauerreste. Da Aragorn darauf bestanden hatte, alles unnötige Gepäck zurückzulassen, war Elerina zu dem Entschluss gekommen, ihre alte Reisekleidung gegen die Kleider von Njaleki zu tauschen. Daher hatte sie es den drei Männern überlassen, das letzte der drei Elbenboote zu präparieren und war außer Sicht verschwunden, um sich umzuziehen. »Sie ist schon eine Weile weg«, meinte Legolas mit Sorge in seiner Stimme. »Vielleicht macht ihre Wunde Probleme.« »Mach dir keine Gedanken. Du hast gute Arbeit geleistet«, sagte Aragorn beruhigend. »Außerdem kommt sie doch da hinten.« Legolas und Gimli folgten dem Blick ihres Freundes und mussten mehrmals blinzeln, als sie Elerina sahen. Ihre Haare schimmerten im Licht der Sonne golden und waren wie zuvor in einem langen Zopf geflochten, doch ihre einfache braune Hose und das blaue Hemd waren verschwunden. Die Hose, die sie nun trug, war aus einem robusten, dunklen Stoff. Das Hemd war einer eng anliegenden grünen Oberteil mit langen Ärmeln gewichen. Darüber trug sie ein hochgeschlossenes, weißes Kleid, das silbern schimmerte und knielang war. Es wurde vorne und an den Seiten geschnürt, während der Rock knapp unterhalb der Schnürung geteilt war, sodass er Elerina im Kampf nicht behindern würde. An einem breiten Gürtel um ihre Hüfte hing ihr Schwert und ihr Köcher mit Pfeilen. Während die Kriegerin auf ihre Gefährten zulief, legte sie den grauen Mantel aus Lothlórien wieder um ihre Schultern und so entgingen ihr die Blicke, die die drei Männer ihr zuwarfen. Vor allem Legolas war außer Atem, als er Elerina so sah, und wieder einmal wurde ihm bewusst, dass sie eine Nachfahrin der Valar war. Genau so hatte der Elb sich immer die Krieger aus dem ersten Zeitalter vorgestellt. Wunderschön und gefährlich. »Wie weit seid ihr mit dem Boot?« riss Elerina Legolas aus seinen Gedanken und nahm ihren Bogen zur Hand. »Wir müssen es nur noch ins Wasser schieben. Die Löcher sollten ausreichen, um es schnell zum Sinken zu bringen«, erwiderte Aragorn. Zu viert bepackten sie das Boot mit allem, was sie zurücklassen mussten, und schickten es hinaus auf den See. Genau wie Aragorn prophezeit hatte, trieb es einige Meter hinaus und ging dann samt seinem Inhalt unter. Elerina hob den Blick zum Himmel und besah sich den Stand der Sonne. »Die Urukais haben 4 Stunden Vorsprung. Wir sollten gehen, wenn wir sie noch einholen wollen.« »Dann mal los«, stimmte Gimli ihr zu, und die vier verschwanden zusammen im Wald. Die Narbe an Elerinas Bein ziebte, doch sie lief stur weiter. Nur auf ihren Atem und den nächsten Schritt konzentriert, rannte sie eine felsige Anhöhe hinauf. Aragorn und Legolas waren bereits oben angelangt und sahen über die von Felsen durchzogene Graslandschaft, die vor ihnen lag. Gimli schnaufte irgendwo hinter Elerina und fluchte leise vor sich hin. »Die Urukais sind schnell«, stellte Legolas betrübt fest. »Wir sind kaum näher gekommen, obwohl wir in den letzten Tagen kaum Pausen eingelegt haben.« »Ist alles in Ordnung bei dir, Elerina?«, wollte Aragorn wissen. »Ja, ich komme schon zurecht«, winkte diese ab. »Ich mache mir nur Sorgen, dass wir nicht schnell genug sind.« »Wir schaffen das. Wir dürfen nur nicht die Hoffnung verlieren«, meinte der Waldläufer. »Um unsere Hoffnung mache ich mir auch keine Sorgen«, sagte Elerina, »sondern um die von Merry und Pippin.« »Wie meinst du das?«, wollte Legolas wissen. »Sie wissen nicht, dass wir auf ihrer Spur sind. Wenn Merry und Pippin die Hoffnung auf Rettung verlieren, könnten sie sich ihrem Schicksal ergeben und unaufmerksam werden. Wenn sie zum Beispiel aus Versehen verraten, dass sie den Ring nicht haben, werden sie getötet.« »Das kann schon sein, aber wir werden nichts daran ändern können«, gab Aragorn zu bedenken. »Vielleicht ja doch«, sagte Elerina nach kurzem Nachdenken und lächelte. »Legolas, hast du noch den Verband von gestern, als du nach meiner Narbe gesehen hast?« Ja, erwiderte Legolas stirnrunzelnd und holte ihn hervor. Er ist noch voll mit getrocknetem Blut. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es auszuwaschen. Darauf habe ich gehofft, meinte die Kriegerin und schnitt einen Fetzen von dem Stoffstreifen ab. Anschließend holte sie einen Pfeil aus ihrem Köcher und band den Fetzen daran. »Was hast du vor? Die Uruk-hai sind viel zu weit weg, als dass du den Pfeil in ihre Mitte schießen könntest,« stellte Legolas verwirrt fest. »Ich weiß, aber diese Uruks sind gewöhnlichen Orks in allem überlegen, richtig?« »Also sollte auch ihr Geruchssinn feiner sein,« erklärte Ilarina. »Der Pfeil muss also gar nicht ihre Gruppe treffen, sondern nur nah genug herankommen, damit sie mein Blut wittern können.« Mit einem selbstsicheren Lächeln ließ Ilarina die Sehne ihres Bogens los und der Pfeil flog davon. Einen Moment lang sahen die drei dem Pfeil noch nach, während Gimli langsam auf sie zukam. Sein Gesicht war rot und er schnaufte laut. Aragorn legte sich plötzlich auf den Boden und drückte ein Ohr gegen den Felsen. Konzentriert schloss er die Augen. »Sie sind schneller geworden«, verkündete er schließlich und stand wieder auf. »Dein Plan hat funktioniert«, stellte Legolas fest. »Nur müssen wir uns jetzt noch mehr beeilen.« »Dieses Risiko war mir bewusst«, gab Ilarina zu, »aber die Uruks werden sich jetzt mehr auf ihr schnelles Vorankommen konzentrieren als auf ihre Gefangenen. Das kann uns einen Vorteil verschaffen.« »Vorausgesetzt, wir holen sie ein«, erinnerte Aragorn sie und rannte erneut los. »Wir werden sie finden«, sagte die Kriegerin voller Zuversicht. Am späten Nachmittag passierten die vier Jäger eine kleine Schlucht. Links und rechts türmten sich die Felsen auf und Ilarina lief es kalt den Rücken hinunter. Eigentlich war dieser Platz perfekt für einen Hinterhalt. Trotzdem hielt Aragorn an und beugte sich über den Boden. Etwas blitzte in der Sonne auf und Ilarina brauchte einen Moment, um die Blattbrosche zu erkennen, die die grauen Elbenmäntel zierte. Leise murmelte Aragorn etwas und erklärte lächelnd, dass sie die Uruk-hais einholten. Mit neuer Energie setzten er und Legolas sich wieder an die Spitze. Gimli, der erneut zurückgefallen war, rollte einen Abhang hinunter und Ilarina reichte ihm eine Hand, um ihn wieder auf die Füße zu ziehen. »Alles in Ordnung bei dir?« Gimli nickte nur schnaufend. Zum Meer war er im Moment kaum in der Lage. Ilarina lachte leise, schnappte in der nächsten Sekunde jedoch nach Luft, als ein stechender Schmerz durch ihr Bein schoss und sie aus dem Tritt brachte. »Sicher, dass es dir gut geht?« fragte der Zwerg sie besorgt. »Es ist alles in Ordnung«, erwiderte Ilarina durch zusammengebissene Zähne. »Mach dir keine Gedanken um mich.« »Wir sollten rasten und Aragorn und der Spitzohr sollten sich deine Wunde ansehen«, sagte Gimli bestimmt. »Dafür ist keine Zeit«, antwortete Ilarina ebenso stur. »Wir holen sie endlich ein. Das dürfen wir nicht für mich opfern.« »Mädchen, ich weiß, dass du alt bist, aber kein Aber«, unterbrach Ilarina den Zwerg sofort. »Versprich mir nicht, zu Aragorn oder Legolas zu sagen.« »Da brauchst du dir keine Sorgen machen«, erwiderte Gimli kopfschüttelnd. »Ich glaube kaum, dass ich die beiden in nächster Zeit einhole.« Ilarina, Aragorn, Legolas und Gimli rannten die gesamte Nacht durch, immer weiter auf der Spur der Orks. Inzwischen wurde Ilarinas Bein taub, und auch wenn sie wusste, dass es kein gutes Zeichen war, lief sie stumm weiter. Sie hatte sogar Legolas und Aragorn wieder eingeholt und lief an der Spitze. Langsam lichtete sich die Dunkelheit um sie herum und ein neuer Tag brach an. Erneut rannten sie einen Abhang hinunter und weiter über die Ebenen von Rohan. Plötzlich gab Ilarinas Bein nach und mit einem Fluch fiel sie zu Boden. »Ilarina«, rief Legolas erschrocken auf, »was ist passiert?« »Nichts«, erwiderte sie und setzte sich auf. »Ich habe nicht aufgepasst.« Als sie versuchte aufzustehen, gab ihr Bein jedoch erneut nach und mit einem leisen Stöhnen setzte sie sich wieder auf den Boden. Der Elb erschrak, als er Ilarina musterte. Auf ihrer Stirn standen Schweißperlen und in ihren Augen sah er den Schmerz, den sie zu überspielen versuchte. »Ilarina, dein Bein«, stellte Aragorn fest und kniete sich neben sie. Ilarinas Hose wies einen großen Blutfleck auf, der noch immer größer wurde. »Die Narbe ist gestern aufgerissen«, gab Ilarina zu. »Ich habe dir gesagt, dass wir anhalten sollten«, ertönte Gimlis Stimme und der Zwerg trat neben Aragorn. »Du wusstest davon?«, fragte Legolas wütend. »Warum hast du nichts gesagt?« »Ich hatte ihn darum gebeten«, ging Ilarina dazwischen, bevor es zu einem Streit kommen konnte. »Wir durften wegen mir keine Zeit verlieren. Der Plan ging nicht ganz auf. Ihr müsst ohne mich weiter.« »Kommt nicht in Frage«, meinte Aragorn. »Ich kümmere mich jetzt um deine Wunde.« »Dann können die Uruks wieder ihren Vorsprung ausbauen.« »Wir haben sie fast eingeholt«, meinte Legolas. »Und die Uruks brauchen noch mindestens den ganzen Tag, bis sie Isengard erreichen können. Wir haben also noch etwas Zeit.« Aragorn hatte unterdessen Ilarinas Hosenbein nach oben geschoben und den Verband abgewickelt. Wie sie es gesagt hatte, war die Narbe gerissen und blutete wieder. »Ich nähe das neu, und dann werden wir langsamer weitergehen«, bestimmte der Waldläufer. »Die Naht sollten nicht noch einmal aufreißen.« Ilerina sah schließlich ein, dass jegliche Proteste umsonst waren, und nickte nur ergeben. Während Aragorn sich über ihre Wunde beugte, richtete Ilerina ihren Blick in die Ferne und versuchte, die Schmerzen auszublenden. Legolas beugte sich zu Ilerina hinunter und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Dankbar sah sie zu ihm auf, da sie so für einen kurzen Moment abgelenkt war. »Okay, fertig«, meinte Aragorn schließlich. »Das nächste Mal sagst du bitte direkt Bescheid.« Ilerina nickte ergeben. »Am besten lässt du es gar nicht erst zu einem nächsten Mal kommen«, warf Gimli ein. »Ist gut, Gimli, ich verspreche es.« »Kannst du aufstehen?«, fragte Legolas sie und hielt Ilerina gleichzeitig seine Hand hin. Sie griff danach und ließ sich von ihm auf die Füße ziehen. Der Schmerz war noch da, doch Ilerina nahm ihn nur noch als konstantes Pochen wahr. »Ich denke, es wird gehen.« Aragorn tauchte an ihrer anderen Seite auf und griff nach Ilerinas anderen Arm. »Wir machen langsam, aber ich denke, wenn wir dich zu zweit stützen, kommen wir trotzdem gut voran.« »Also los«, nickte Ilerina und machte einige Schritte vorwärts. Gimli übernahm nun die Führung, doch nach einer guten Stunde verfiel Ilerina wieder in einen leichten Laufschritt und gemeinsam mit Aragorn und Legolas schlossen sie wieder zu dem Zwerg auf. Gerade als sie einen Abhang hinunterliefen, hielt Ilerina inne und lauschte. »Was ist los?«, fragte Legolas sofort besorgt. »Ist das die Wunde?« »Nein, aber hört ihr das?« Die Männer horchten nun ebenfalls und kurz darauf wussten sie, was Ilerina gehört hatte. »Hufschläge.« »Klingt wie eine Reiterschar«, meinte Gimli. »Ist wenig verwunderlich. Immerhin sind wir im Land der Pferdeherren«, sagte Aragorn. »Allerdings wissen wir nicht, ob Freund oder Feind. Also lasst uns lieber in Deckung gehen.« Die anderen stimmten dem Waldläufer zu und gemeinsam liefen sie zu einer Felsengruppe, hinter der sie sich versteckten. Nur wenige Minuten später ritt die Herrscher vorbei. Ilerina gab es schnell auf, die Reiter zählen zu wollen. Es waren einfach zu viele. Gerade als sie vorübergeritten waren, sprang Aragorn plötzlich auf und rannte ihnen hinterher. Mit lauten Rufen machte er auf sich aufmerksam. »Was hat er vor?«, brummte Gimli ungehalten. »Keine Ahnung«, erwiderte Ilerina, »aber wir sollten ihn nicht allein da stehen lassen.« Sie stellten sich neben Aragorn auf, während die Reiterschar mit einer Schnelligkeit und Präzision, die Ilerina nicht erwartet hatte, wendete. Binnen Sekunden waren die vier von den Reitern eingekreist und auf ein stummes Kommando hin richteten diese ihre Speere auf die kleine Gruppe in der Mitte. »Mir liegt es fern, dich zu kritisieren, Aragorn«, sagte Ilerina leise, »aber mir gefiel deine Idee mit dem Verstecken besser.« Aragorn öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, wurde jedoch von einem einzelnen Reiter abgelenkt, der sein Pferd zwischen den anderen hindurch in die Mitte des Kreises lenkte. Mit herrischer Stimme verlangte er zu wissen, wer sie waren und was sie in Rohan zu suchen hatten. Ilerina schnaubte leise, nicht unbedingt, weil der Anführer der Reiterschar sie für einen Menschen hielt, sondern weil er es als nötig befunden hatte, ihr Geschlecht hervorzuheben. Aragorn trat vor und erklärte der Reihe nach, wer sie waren. Als er zu Ilerina kam, unterbrach er sich jedoch, unsicher, mit welchem Namen er sie vorstellen sollte. »Ilerina, Tochter von Nirliki, Tochter von Vana und Orome«, stellte sie sich vor und begegnete selbstsicher dem Blick des Anführers. Legolas, Gimli und Aragorn sahen Ilerina verblüfft über ihre Offenheit an, bis letzterer sich wieder fing und erklärte, dass sie Freunde Rohans seien. Der Anführer stieg von seinem Pferd und setzte seinen Helm ab. Er hatte das typische blonde Haar der Rohirrim, doch trotz seiner selbstsicheren Ausstrahlung sah Ilerina auch eine gewisse Trauer in seinen dunklen Augen. Die übrigen Rohirrim zogen ihre Speere zurück und ließen so der Gruppe mehr Freiraum in ihrer Mitte. Der Mann stellte sich als Eomer vor und erklärte, dass König Theoden sein Onkel war. Dieser befand sich jedoch in keinem guten Zustand. Sein Geist schien verwirrt zu sein. Eomer vermutete, dass Saruman dahinter steckte, doch er war verbannt worden und konnte so nichts mehr gegen die dunklen Machenschaften des Zauberers ausrichten. Als Aragorn nach den Uruk-hais fragte, offenbarte Eomer, dass seine Reitertruppe diese in der Nacht erschlugen. Zischend zog Ilerina die Luft ein. Der Rohirrim konnte doch nicht tatsächlich andeuten wollen, dass... Gimli schien ihre Ängste zu teilen und fragte verzweifelt nach den beiden Hobbits. Auch Aragorn sah besorgt aus, schien die Hoffnung jedoch noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Eomer schüttelte jedoch bedauernd den Kopf und deutete in Richtung Norden, wo eine Rauchsäule in den Himmel stieg. »Nein«, hauchte Ilerina entsetzt und stützte sich auf Legolas, als ihr Bein erneut drohte nachzugeben. Geht es euch gut? Fragte Eomer, als er Ellerina länger musterte. Es geht schon, erwiderte Ellerina und richtete sich wieder auf. Sie wurde vor wenigen Tagen von den Uruks verletzt, erklärte Legolas dem Anführer der Rohirrim. Eomer sah bedrückt aus und pfiff einmal scharf. Zwei Pferde kamen auf seinen Ruf nach vorne getrottet, ein Fuchs und ein Schimmel. Mit wenigen Worten übergab er die Tiere an die vier Gefährten und wünschte ihnen viel Glück bei der Suche nach den Hobbits, doch er warnte sie auch vor falschen Hoffnungen. Schließlich nahm er ihnen nur noch das Versprechen ab, die Pferde anschließend zurück nach Edoras zu bringen. Damit ging er zurück zu seinem eigenen Pferd und stieg wieder auf. Nach einem kurzen Befehl setzte sich die Reiterschar wieder in Bewegung und verschwand über die Ebene. »Wir sollten keine Zeit verlieren«, meinte Ellerina und trat zu einem der Pferde. »Wenigstens kommen wir so schnell voran.« Während sie und Aragorn auf den Fuchs stiegen, half Legolas Gimli auf den Schimmel und nahm dann hinter dem Zwerg Platz. Sofort ließen sie die Pferde in einen schnellen Galopp fallen und jagten über die Grasebene. Die Rauchsäule wurde stetig größer und bald nahmen sie auch den Geruch von brennendem Fleisch wahr. Am Rande eines großen alten Waldes zügelten sie wieder ihre Pferde und besahen sich die Umgebung. An einer Stelle waren in ordentlichen Reihen Gräber angelegt worden. Ellerina vermutete, dass diese von den gefallenen Rohirrim waren. Einige hundert Meter weiter türmten sich die verkohlten Überreste der Uruks auf einem schwelenden Haufen. Schweigend und mit einem unguten Gefühl im Bauch stiegen die vier von ihren Pferden und näherten sich langsam dem rauchenden Berg. Während Legolas und Ellerina den Wald beobachteten, dessen Bäume sich bedrohlich über sie neigten, untersuchten Aragorn und Gimli die verbrannten Uruks. »Du weißt, was das für ein Wald ist, nicht wahr?« meinte Legolas und warf Ellerina einen unruhigen Blick zu. »Fangorn«, nickte Ellerina, »ein Überbleibsel der ersten Wälder von Mittelerde. In ihm leben noch immer Ents und auch die normalen Bäume haben Leben in sich.« »Lass uns lieber zurück zu den anderen gehen«, meinte Legolas. »Dieser Wald ist sehr wütend.« »Vermutlich hast du recht«, sagte Ellerina. »Ich spüre es auch.« Als sie wieder zu Gimli und Aragorn traten, hatten sie noch nichts Neues gefunden. Aragorn untersuchte den Boden nach Spuren oder anderen Hinweisen, während der Zwerg erneut seine Axt in den rauchenden Haufen stieß. Etwas löste sich aus dem Berg und fiel Ellerina vor die Füße. Überrascht trat sie einen Schritt zurück und betrachtete den Gegenstand. Auch Gimli, Legolas und Aragorn hatten es bemerkt und traten zu Ellerina, der sämtliche Gesichtszüge entglitten, als sie erkannte, um was es sich bei dem Gegenstand handelte. Es war einer von Merry und Pippins Gürteln.